SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch, guten Morgen. Der Iran-Krieg rückt heute wieder in den Fokus. Nach kurzer Feuerpause hat es in der Nacht neue Angriffe gegeben. Die amerikanische Seite meldet abgefangene Raketen, die auf US-Streitkräfte im Nahen Osten abgefeuert wurden. Man habe zusammen mit Saudi-Arabien Logistik- und Waffenlager pro-iranischer Milizen im Osten des Irak angegriffen. Unklar ist, wie die diplomatischen Bemühungen für ein Ende des Krieges vorangehen. Gestern war ja Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu zum Gespräch bei US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus. Vorher hatte Trump den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky empfangen. Über beide Treffen in Washington berichtet unsere USA-Korrespondentin Nina Barth.
Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky war rund eine Stunde bei US-Präsident Donald Trump zu Gast. Danach sprach Zelensky von einem guten Treffen. Auf X schrieb Zelensky, es sei um eine Wiederbelebung der diplomatischen Bemühungen um ein Kriegsende gegangen. Außerdem um eine Stärkung der ukrainischen Flugabwehr. Trump und er hätten über Lizenzen zur Herstellung von Patriot-Flugabwehrsystemen gesprochen, so Zelensky. In einem Interview mit Fox News am Abend erklärte Zelensky, Trump habe den Lizenzen zugestimmt. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu bezeichnete sein Treffen mit Trump als exzellent. Es sei eines der besten Gespräche gewesen, die er je mit Trump geführt habe, sagte Netanyahu auf einem auf Instagram veröffentlichten Video. Das dürfte nicht über die Meinungsverschiedenheiten hinwegtäuschen. Trump möchte den Krieg mit Iran beenden. Netanyahu dagegen sieht noch nicht alle Ziele erreicht.
Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, fordert nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin weitere rechtliche Konsequenzen. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, das Strafrecht müsse korrigiert werden. Aus der Nachrichtenredaktion Stefan Ewerts.
Konkret fordert Klein, Sympathiebekundungen für Terrororganisationen wie den IS wieder unter Strafe zu stellen. Derzeit ist nur das Werben um Mitglieder und die Unterstützung ausländischer Terrorgruppen verboten. Der Antisemitismusbeauftragte sagte, der Anschlag beim Berliner Christopher Street Day sei ein Angriff auf die demokratische Grundordnung in Deutschland gewesen, sowie auf die vielfältige, freiheitliche und offene Gesellschaft. Man dürfe nicht zulassen, dass von Islamisten eine tödliche Bedrohung für Minderheiten ausgehe. Dazu zählt Klein auch Jüdinnen und Juden in Deutschland.
Hohe Auszeichnung für einen Taxiunternehmer in Mannheim. Muhammad Afzal hat die Rettungsmedaille des Landes Baden-Württemberg bekommen. Er hatte sich bei der Amokfahrt im März vergangenen Jahres in den Mannheimer Planken dem Täter in den Weg gestellt und so verhindert, dass es noch mehr Opfer gab. Landesinnenminister Manuel Hagel hob bei der Auszeichnung den Mut des Taxifahrers hervor.
Vor allen Dingen, da Herr Afzal nicht wissen konnte, was noch alles passiert, obwohl er selber 4 Kinder zu Hause hat. Und gerade diese Entscheidung zu treffen im Bruchteil von Sekunden, ohne zu wissen, ob man die eigene Familie jemals wieder sieht, das ist genau diese Zivilcourage, die wir meinen.
Der baden-württembergische Innenminister Hagel. Nach dem schweren Erdbeben im Südwesten Japans sind Rettungskräfte weiter im Dauereinsatz. In der Präfektur Kumamoto suchen sie in eingestürzten Gebäuden nach Verschütteten. Die Behörden haben mittlerweile 13 Todesopfer bestätigt. Aus Tokio berichtet unser Japan-Korrespondent Johannes Edelhoff.
Mindestens 180 Verletzte wurden bislang in Krankenhäuser gebracht. In der Präfektur Kumamoto stürzten Wohnhäuser ein. In einer Papierfabrik brach ein Schornstein zusammen. 2 Mitarbeiter starben offenbar an den Folgen. Besonders schwer getroffen wurde ein Einkaufszentrum in Kumamoto. Gut eine Stunde nach dem Beben kam es dort zu einer Explosion, möglicherweise durch ein Gasleck. Teile der Fassade, des Dachs und des zweiten Stockwerks stürzten ein. Mehr als 35.000 Haushalte sind weiterhin ohne Strom. Rund 140.000 Haushalte haben kein Wasser. Das Militär soll sie notversorgen.
Der Fußballweltverband FIFA will einen Teil der kommerziellen Rechte an Turnieren wie der Weltmeisterschaft an Investoren verkaufen. Die FIFA will dafür nach eigenen Angaben eine Tochtergesellschaft mit dem Namen FFE gründen. Sie will so mehr als 4 Milliarden US-Dollar einnehmen. Aus Genf berichtet Katrin Hondl.
Die FIFA solle die alleinige Kontrolle über das neue FFE-Unternehmen haben, heißt es weiter. Ziel sei es, die Finanzierung für die Fußballentwicklung auf über 10 Milliarden US-Dollar auszuweiten und, so lässt sich FIFA-Chef Infantino zitieren, das kommerzielle Potenzial und die Chancen der FIFA freizusetzen. Scharfe Kritik an den Plänen kommt von der UEFA, dem Europäischen Fußballverband. Die Seele und die Führung des Fußballs seien keine Handelsware, erst recht nicht bei völliger Intransparenz. Transparenz darüber, wer finanziell davon profitiert, schreibt die UEFA in einem ersten Statement.
Der langjährige Fußballnationaltorwart Manuel Neuer hat das Ende seiner Profikarriere angedeutet. Die nächste Saison werde wahrscheinlich seine letzte sein. Der Bayern-Profi ist mit dem Rekordmeister gerade in die Vorbereitung für die neue Bundesliga-Saison gestartet. Taufik Khalil.
Am Rande des Trainings erklärte der 40-Jährige, der vor seiner 21. Profisaison steht, es sieht stark danach aus, dass ich aufhöre. Sein Nachfolger nach 15 Jahren Bayern-Tor ist mit Jonas Urbich längst gefunden und dementsprechend soll es mit dem 22-Jährigen wieder eine ähnliche Arbeitsteilung wie im letzten Jahr geben. Im Idealfall ist sein letztes Spiel Anfang Juni 2027 im Estadio Metropolitano in Madrid.
Die Winzer in Rheinhessen und an der Nahe sorgen sich um ihre Ernte. Die anhaltend heißen Temperaturen von mehr als 30 Grad sind schlecht für die Trauben. Die Einzelheiten von SWR-Reporter Markus Volland.
Seit Wochen hat es nicht mehr richtig geregnet, die Böden sind trocken und das ist jetzt in der Reifephase der Trauben ganz schlecht. Ich habe mit einer Winzerin in Volksheim gesprochen, die bezeichnet die Situation als sehr schwierig. Die Reben kämpfen ums Überleben, sagte sie wörtlich. Wenn es jetzt keinen Regen gibt, dann stellt die Rebe auf Selbsterhaltung um, dann bleiben die Trauben klein, die Ernte kann sich verzögern, es gibt deutlich weniger Ertrag. Wenn der Regen erst in ein paar Wochen fällt, ist das auch nicht gut, dann saugen sich die Trauben zu schnell mit Wasser voll, platzen auf und fangen an zu faulen. Das ist gerade eine ganz schwierige Zeit für den Weinbau in der Region.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Tja, und es sieht weiterhin nicht gut aus für die Landwirtschaft. Viel Sonnenschein heute, zwischendurch nur ein paar lockere Wolken, aber kein Regen. Und es wird deutlich heißer als gestern bei 31 bis 38 Grad.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Die nächste Hitzewelle ist also bei uns angekommen. Heiße Sommer als Folge des Klimawandels machen auch der Wirtschaft zu schaffen, denn die Produktivität geht zurück. So kostet ein einziger Hitzetag Deutschland mehr als 430 Millionen Euro, hat das Prognos-Institut ausgerechnet. Hinzu kommen Schäden an der Infrastruktur wie an Straßen und Schienen. Noch bis Freitag beschäftigen wir uns in der SWR Aktuell-Serie der Woche mit Sommer und Arbeit, wenn die Wirtschaft heiß läuft. Und bei den vielen negativen Auswirkungen mag man kaum glauben, dass auch Unternehmen von den hohen Temperaturen profitieren. Zum Beispiel haben die Hersteller von Klimaanlagen eine so hohe Nachfrage, dass sie nicht mehr hinterherkommen. Hans-Jürgen Völz ist Chefvolkswirt beim Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Herr Völz, sind die Hersteller von Klimaanlagen und die Betriebe, die sie einbauen, also die Hitzegewinner 2026?
Diese Frage kann ich eindeutig mit Ja beantworten. Mit der Zunahme von Hitzetagen wächst branchenweit die Nachfrage nach Kühl- und Kältetechnik, beginnend vom Ventilator im privaten Umfeld bis hin zur gewerblichen Klimatisierung. Es ist sogar so, dass aktuell die Ventilatoren und mobile Klimageräte im Handel vielerorts ausverkauft sind. Und der zuständige Verband der Deutschen Kälte-Klimafachbetriebe meldet eine durchschnittliche Wartezeit von bis zu 3 Monaten für den Einbau fest installierter Anlagen.
Welche Branchen machen denn sonst noch gute Geschäfte immer dann, wenn es im Sommer richtig heiß wird?
In der letzten Juniwoche wurde 77% mehr stilles Wasser und 63% mehr Sprudelwasser gekauft als in einer durchschnittlichen Sommerwoche der Jahre 2023 bis 2025 und eben halt der Lebensmitteleinzelhandel verzeichnet 90% mehr Absatz von Speiseeis als in den letzten Sommerwochen der letzten 3 Vorjahre. Also so gesehen gibt es auch im Bereich der Getränke- und Nahrungsmittelhersteller eine Sonderkonjunktur.
Das sind nun Bereiche, die liegen förmlich auf der Hand, dass man einfach mehr Wasser kauft und gerne mal ein Eis isst, wenn es draußen besonders heiß ist. Aber taugt extreme Hitze generell als Geschäftsmodell für Unternehmen?
Nun, das zeichnet sich im Wesentlichen dadurch aus, dass mittelständische Unternehmen flexibel auf sich ändernde Rahmenbedingungen reagieren können. Es sind eben nicht nur mittelständische Unternehmen, es sind auch die großen Energieversorgungsunternehmen, die profitieren. Millionen von Klimaanlagen, die treiben den Stromverbrauch hoch. Spitzenlastumsätze werden erhöht und auch gerade die erneuerbaren Energien, also die Betreiber von Solarparks, profitieren direkt, da die Hitzewellen meist mit einer sehr viel höheren Sonneneinstrahlung einhergehen und daher die Produktion maximieren.
Da könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht gerade Start-ups besonders innovativ sein können. Die Gründerszene könnte das ausnutzen, den Klimawandel, die heißeren Sommer. Wie können also junge Unternehmen vom Klimawandel mit mehr Hitzetagen profitieren?
Nun, Sie haben das Privileg, als junges Unternehmen, meist von Personen, die gerade ihre Ausbildung beendet haben oder von Universitäten, Fachhochschulen kommen, mit dem neuesten technischen Wissen ausgestattet zu sein und dieses in die Tat durch Produkte in die Praxis umzusetzen. Aber es sind eben nicht nur Hochtechnologieunternehmen, es profitieren auch diejenigen, die auch von Inlandstourismus und der Freizeitwirtschaft profitieren.
Wir müssen uns grundsätzlich darauf einstellen, dass die Sommer heißer werden und die Temperaturen über viele, viele Tage oder sogar Wochen hoch bleiben. Was können Unternehmen in Deutschland sich da von südeuropäischen Ländern abschauen?
Und die von mir schon vorhin genannte Flexibilität betrifft auch die Arbeitszeit. Es ist eine langjährige Forderung des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft, Jahresarbeitszeitkonten einzuführen. Also flexibel darauf zu reagieren, wie Auftragslagen, wie Sonderkonjunkturen sind. Und wenn es eben im Sommer früh heiß wird und die Möglichkeiten, die Räumlichkeiten zu kühlen, beschränkt sind oder nicht im vollen Maße nutzbar sind, dann spricht meines Erachtens nach nichts dagegen, im Sommer weniger zu arbeiten, gerade an diesen Hitzetagen, und dafür in kälteren Jahreszeiten im Frühjahr, im Herbst mehr zu arbeiten. Also daher gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, um auch strategisch optimierend einzugehen auf die sich veränderten Umweltbedingungen, gerade auch was die Hitzeentwicklung angeht.
Vielen Dank, Hans-Jürgen Völz, Chefvolkswirt beim Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Sommer und Arbeit, wenn die Wirtschaft heiß läuft, das ist die SWR aktuell Serie der Woche. Und morgen früh zwischen 6 und 9 spreche ich dann mit Frank Werner, stellvertretender Leiter der Präventionsabteilung bei der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft. Von ihm will ich wissen, wie extreme Hitze und sengender Sonnenschein Bauarbeitern zu schaffen macht, ja, und wie sie dagegen geschützt werden können.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Mitten in der parlamentarischen Sommerpause wird heute im Berliner Regierungsviertel Hochbetrieb herrschen. Der Personalumbau von Bundeskanzler Friedrich Merz soll abgeschlossen werden. Dazu kommen die Bundestagsabgeordneten von CDU/CSU zu einer Sondersitzung zusammen. Es geht um ihren neuen Fraktionschef, Sabine Henkel.
Thorsten Frey stellt sich der Unionsfraktion als Vorsitzender zur Wahl. Dass er den Posten bekommt, gilt als sicher. Interessant dürfte aber sein, wie viele Abgeordnete aus CDU und CSU für ihn stimmen. Auch die neuen Minister und die neue Kanzleramtsministerin werden heute ernannt. Carsten Linnemann übernimmt den Bereich Gesundheit, Steffen Bilger das Verkehrsministerium und Nina Wagen wird als erste Frau in der Geschichte das Kanzleramt managen. Friedrich Merz steht wegen einiger Entscheidungen in der eigenen Partei, der CDU, in der Kritik. Vor allem wegen der Entlassung von Patrick Schnieder als Verkehrsminister.
Mit der Wahl des neuen Unionsfraktionschefs soll jetzt wieder Ruhe bei der CDU einkehren. Es ist Thorsten Frey, der soll's werden. Und sein Nachname bietet viel Raum für Gedankenspielereien, findet Andreas Fischer.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
So richtig frei hat man als Bundestagsabgeordneter eigentlich nie. Auch im Urlaub muss man erreichbar bleiben. Die Unionsabgeordneten haben jetzt sogar noch weniger frei, denn sie müssen heute nach Berlin kommen, um frei zu wählen. Also Thorsten Frey als neuen Fraktionsvorsitzenden. Die Wahl ist geheim. Die Abgeordneten sollen ja frei sein in ihrer Entscheidung. Wobei sie dann doch wieder nicht ganz so frei sind, denn frei ist Stand jetzt der einzige Kandidat. Nicht frei ist heute auf jeden Fall der Fraktionssaal der Union im Reichstagsgebäude, denn dort wird umgebaut. Und normalerweise wäre das ja auch kein Problem, denn eigentlich haben die Abgeordneten gerade sitzungsfrei. Deswegen findet die Freiwahl heute im großen Plenarsaal statt, wo die Unionsabgeordneten auf jeden Fall viel freien Raum über ihren Köpfen haben, unter der großen Glaskuppel. Die ist übrigens eine freitragende Stahlglaskonstruktion und dafür bekannt, dass Besucher von oben freie Sicht in den Saal haben. Auch auf den Platz in der ersten Reihe der Unionsfraktion, an dem Thorsten Frey dann in Zukunft sitzen wird, vorausgesetzt seine Parteifreunde wählen ihn. Nur einen deutlichen Makel hat die Wahl schon jetzt. Sie findet an einem Mittwoch statt und nicht an einem Freitag.
Anmerkung von Andreas Fischer. Die US-Notenbank steht vor einer wichtigen Zinsentscheidung. Die meisten Anleger erwarten, dass am Abend bekannt gegeben wird, dass sich die Zinsen nicht verändern. Es könnte aber auch anders sein, dass es anders als von US-Präsident Donald Trump gewünscht, doch zu einer Zinserhöhung kommt. Angela Göpfert.
Für Unsicherheit sorgen vor allem die jüngsten Kursschwankungen am Ölmarkt und die damit verbundenen Inflationsrisiken. Zugleich bleiben die US-Konjunktur und der Arbeitsmarkt bislang robust. Die Fed hätte damit grundsätzlich Spielraum, die Zinsen anzuheben. Entscheidend wird deshalb auch der Ausblick von Kevin Warsh bei der anschließenden Pressekonferenz. Der neue Fed-Chef steht unter starkem Druck aus dem Weißen Haus, die Zinsen zu senken. Er selbst hat den Kampf gegen die hohe Teuerung jedoch zur obersten Priorität erklärt.
Vor den Audi-Werkstoren in Neckarsulm soll es heute eine weitere Protestaktion geben. Dazu haben die Gewerkschaft IG Metall und der Betriebsrat aufgerufen. Der Grund sind die angekündigten Sparpläne des Mutterkonzerns Volkswagen. Unter Umständen könnte das Audi-Werk in Neckarsulm deshalb sogar geschlossen werden. Peter Wedig.
Gewerkschaft und Betriebsrat rechnen diesmal mit mehreren tausend Teilnehmenden. Bei einer ersten Protestaktion vor rund zwei Wochen waren nur die Vertrauensleute und der Nachwuchs aufgerufen worden. Daher war die noch deutlich kleiner. Die Beschäftigten fordern mehr Klarheit. Vor allem darüber, wie die Auslastung des Werks aussieht, wenn die aktuell dort produzierten Modelle auslaufen. Denn solange das nicht geklärt ist, ist auch noch offen, wie sich die VW-Sparpläne auf das Werk auswirken könnten. Auch diesmal handelt es sich explizit um keinen Warnstreik, da man sich wegen der Tarifvereinbarung aktuell in der Friedenspflicht befinde.
In Baden-Württemberg ist heute letzter Schultag vor den Sommerferien. In Bayern, da geht der Unterricht noch bis Freitag weiter. Für Schülerinnen und Schüler beider Bundesländer in der Bodenseeregion dürfte sich jedoch schon der heutige Tag wie Ferien anfühlen. Denn in Lindau wird das letzte große Kinderfest der Bodenseeregion vor den Sommerferien gefeiert mit einem großen Festzug. Moritz Klute.
Nach dem gemeinsamen Gottesdienst ziehen bei dem Festzug rund 2000 Schülerinnen und Schüler mit Fahnen und buntem Blumenkränzen über die Lindauer Insel. Wie im vergangenen Jahr ist der Umzugsweg wegen Sicherheitsmaßnahmen verkürzt. Beim anschließenden Festakt vor dem alten Rathaus tragen einige Mädchen traditionell ein Kinderfestgedicht vor. Danach feiern Kinder und Erwachsene in den jeweiligen Stadtteilen mit Spielen, Musik und Fahrgeschäften. Im Ortsteil Zech gibt es dieses Jahr erstmals eine historische Schiffsschaukel. Das Lindauer Kinderfest hat eine lange Tradition. Es findet seit Mitte des 17. Jahrhunderts statt.
In Wacken in Schleswig-Holstein beginnt am Nachmittag das weltbekannte Heavy Metal Festival. Den inoffiziellen Startschuss der 35. Ausgabe gibt bereits mittags die Wackener Feuerwehrkapelle auf einer etwas kleineren Bühne. Jörn Zahlmann.
Das Wacken Open Air beginnt traditionell mit der Erstürmung des sogenannten Holy Grounds. Heißt, sobald die Tore öffnen, erobern die Fans sprintend die Acker vor den Bühnen. 4 Tage lang spielen dort dann mehr als 100 Bands. Von Legenden wie Judas Priest und Def Leppard bis hin zu kleineren Bands aus nahezu jeder Nische des Genres Metal. Anders als in den vergangenen Jahren war das Festival diesmal lange nicht ausverkauft. Die 85.000 Karten waren laut Veranstalter erst kurz vor Festivalstart vergriffen.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.